Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Und dies sind unsere Themen. In Oberammergau beginnen die Passionsspiele und in München inszeniert Falk Richter die Tagebücher des Dramatikers Wolfram Lotz als Installation.
O oder E oder beide hauen unten gerade auf dem Klavier rum. Ganz wirr und mit größter Freude. Die verstehen was von den Dingen.
Genau so will ich es doch hier auch machen.
Wir berichten über Fake, die ganze Wahrheit, eine Ausstellung in Dresden und nehmen gegen Ende dieser Stunde Eindrücke vom Eurovision Song Contest mit. In Turin ist man um die große Show bemüht. Ein bitteres Spektakel haben die nach Gotha gereisten Mitglieder des PEN gestern erlebt. Sämtliche Medien zitieren die Vorwürfe, mit denen Denis Yücel sich aus dem Schriftstellerverein verabschiedete. Weder als Präsident noch als Mitglied will er die Galionsfigur einer Bratwurstbude sein, in der Spießer und Wichtigtour das Sagen hätten. Wir haben gestern in Fazit gehört, wie Yücels Vorgängerin, der Autorin Regula Fenske, die Worte ausgingen. Die heftige Ablehnung, die Yücel erfährt, und sein ätzender Spott zeigen, wie gespalten der PEN ist. Henry Bernhard hat gestern für uns über den Eklat in Gotha berichtet. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, ob nach einem solchen Fanal das Programm der Tagung wie geplant abgearbeitet wurde. Heute Abend diskutierte ein Podium auf Schloss Friedenstein über den Krieg, den Frieden und den PEN. Wie kontrovers ging es zu?
Schon recht kontrovers, muss man sagen. Es ging eigentlich nur ganz am Anfang, ganz kurz mal um die Flugverbotszone, an dem sich ja diese ganze Kontroverse um Denis Yücel auch überhaupt erstmal gebildet hat, bei der Lit Cologne im Winter. Es kamen dann noch so ein paar Kriegsmetaphern, die eigentlich aber weniger aus der Ukraine stammten, sondern eher von der PEN-Tagung. Also es war von Vernichtungswille die Rede und von Kriegsstimmung. Und Denis Yücel sagte auch dort zum Thema Flugverbotszone eigentlich nur noch einen Satz. Das müsse man äußern können, wenn das die Ukraine fordert. Er sei kein Politiker und er müsse diese Forderung einfach auch mal weitertragen können. Das Schloss Friedenstein ist ja eigentlich nur ein geschichtsträchtiger Ort. Das Motto des Schlosses ist ja Frieden ernähret, Unfriede verzehret. Und so war auf diesem Podium dann Denis Yücel, bis gestern Präsident des PEN, war ja mit Spannung erwartet worden, ob er überhaupt kommt. Johanno Strasser, einer seiner Vorgänger und auch Kritiker, Eva Menasse, die Schriftstellerin, Svenja Flasspöhler, die Philosophin, Marjana Gaponenko, eine ukrainische Autorin, Sascha Lobo, der eigentlich auch eingeladen war, der Autor, hatte abgesagt wegen des, Zitat, bratwurstigen Umgangs mit Denis Yücel. Yücel sagte, Putin geht immer weiter, wenn er nicht gestoppt wird in der Ukraine, dann müsse sich Europa halt drum kümmern und damit auch Deutschland. Svenja Flasspöhler sagte, natürlich müssten wir die Ukraine unterstützen, aber es ist natürlich immer die Frage, wie weit, denn wir müssten die Gefahr eines Atomkrieges auch abwägen.
Es ist natürlich erstmal die Entscheidung der Ukraine, selbstverständlich die Entscheidung der Ukraine, was sie tut und was sie nicht tut. Aber in dem Augenblick, wo Deutschland oder natürlich auch andere Länder adressiert werden mit der Bitte um Unterstützung, sind wir automatisch aufgefordert, das ethisch Gebotene auch mit zu formulieren, in dem Sinne, dass wir entscheiden müssen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was geht vielleicht einen Schritt zu weit, wo wird es wirklich gefährlich.
Ja, das hat natürlich auch Marjana Gaponenko gehört, die ukrainische Autorin, die in Deutschland lebt und die hat dafür sehr wenig Verständnis. Sie sagte, sie habe eigentlich weniger Angst und schon gar nicht vor einem Atomkrieg, sondern sie habe eher Wut und dieser Wut treibe auch den Mut der Ukraine an und sie habe sehr wenig Verständnis für die Gelassenheit und auch für die Angst der Deutschen, die ja mit diesem Krieg konkret im eigenen Land gar nichts zu tun haben.
Dieses Deutsche nie wieder. Wir möchten weder mit dem Krieg noch was zu tun haben, aber den Frieden möchten wir geschenkt bekommen. Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif und Frieden gibt es nicht zum Nulltarif. Deutschland scheint denkresistent zu sein in dieser Hinsicht. Also wir sehen in der Ukraine, Europa reitet auf einem toten Pferd und sieht nicht ein, dass es Zeit wäre, abzusteigen.
Eva Menasse, die Autorin, sagte dann auch, wir müssten auf jeden Fall die Ukraine stärker unterstützen und wir dürfen auf keinen Fall irgendwelche Haltungsnoten an den Botschafter Melnik verteilen, weil das auch diskutiert wurde auf dem Podium, ob er uns jetzt nun gefällt oder nicht, was er tue, seine Öffentlichkeitsarbeit, sie wirke. Svenja Flasspöhler wünschte sich da nur etwas mehr Stil.
Wie sind denn eigentlich, Henry Bernhard, die PEN-Mitglieder heute Denis Yücel begegnet und hat sein Rücktritt eine große Rolle gespielt in Gotha?
Also wenn man jetzt nicht wusste, was gestern passiert ist, dann hat man es auf dem Podium eigentlich nicht mitbekommen. Nur ein einziges Mal klang es an, zumindest für Insider sehr gut verständlich. Johanno Strasser, einer der Vorgänger von Denis Yücel als PEN-Vorsitzender, hatte ihn ja auch kritisiert wegen dieser Aussage, wegen der Flugverbotszone und wollte ihn auch abwählen. Und er sagte, man müsse natürlich die Ukraine unterstützen, aber auch den Pazifismus weiterdenken. Und da wurde Denis Yücel doch nochmal laut.
Diese anmaßende Behauptung, dass Johanno Strasser besser weiß, was im Sinne der Ukraine ist und wie man die Ukraine besser verteidigt.
Da kann also jetzt hör doch mal auf
nicht mit den ukrainischen Außenminister dafür in Beschlag nehmen, weil
wir
ich weiß
die
es
Ukraine.
Einfach. Ich weiß es, Johannes Strasser. Und jetzt rede ich weiter. Lass mich doch ausreden. Du hast diese Bühne bald ganz für dich alleine und deinesgleichen. Lass mich bitte ausreden.
Ansonsten spielte eigentlich diese Penn-Geschichte auf dem Podium keine Rolle mehr. Und das ist umso bemerkenswerter, weil sich Denis Yücel eigentlich heute den ganzen Tag auf Twitter am Penn ziemlich böse auch nochmal abgearbeitet hat.
Ja, er hat sehr viel in Frage gestellt und vor allen Dingen die Provinzialität und Selbstgenügsamkeit einiger Autoren gegeißelt. Ohne das Engagement für inhaftierte SchriftstellerInnen würde vielleicht kaum noch jemand Notiz nehmen von diesem Verein. Welche Zukunft sehen denn die Mitglieder für den deutschen Penn?
Unterschiedlich. Also die sich gestern als Sieger fühlten, weil Denis Yücel zurückgetreten ist. Sie sehen eine Zukunft. Die sagen, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen berappeln und dann geht es weiter. Die Jüngeren sehen diese Zukunft nicht ganz so ausgemacht. Thea Dorn sagte, für sie ergebe ein Verbleib im Penn eigentlich nur einen Sinn, wenn der sich radikal neu aufstelle. Daniel Kehlmann sagte, es müsse den Penn auch nicht unbedingt weitergeben. Es gäbe ja auch noch andere Organisationen. Und in diesem Jahr sind ja auch keine neuen Mitglieder aufgenommen worden. Das hat man sozusagen verschoben dann ins nächste Jahr. Denis Yücel hatte auch Sascha Lobo vorgeschlagen, der hat nun auch kein Interesse mehr. Er sagte mir, also der Penn stand bislang bei wichtigen Debatten außen vor in den letzten Jahren und das wird er vermutlich auch weiterhin tun ohne Denis Yücel, der da möglicherweise andere Zugänge zu Debatten auch gehabt hätte. Es gibt also jetzt keine Verjüngung, andere treten aus oder wollen ihr Engagement einschränken. Nicola Mehlhorn sagte heute, sie schäme sich für diesen Krieg im Penn in Kriegszeiten. Der Penn sei intern das, was er außen bekämpfe. Es gebe da Hass, Hetze, Xenophobie und Homophobie. Sie brachte auch immer Beispiele dafür. Eine andere Autorin, Claudia Schmölders, sagte mir, es sind wahrscheinlich proportional sehr viel mehr am deutschen Wesen interessiert als am fremden Wesen. Also sie sah auch diese Fremdenfeindlichkeit. Und man muss dazu wissen, wir sind hier noch nicht bei Debatten um Wokeness und Ähnlichem. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Also diese Debatten im Penn, die sind noch weit zurück eigentlich.
Die Penn-Tagung in Gotha, morgen geht sie zu Ende, ist ein Markstein in der Geschichte des Vereins. Danke an Sie, Henry Bernhard, für den Bericht vom Tag, nachdem lauter Gegnerschaften für alle sichtbar und hörbar aufgebrochen sind. Und auch heute haben wir emotionale Töne gehört. Weil ihr Dorf von der Pest verschont blieb, spielen die Bewohner der kleinen oberbayerischen Gemeinde Oberammergau seit 1634 alle 10 Jahre das Leiden Jesu nach. Die Corona-Pandemie hat 2020 und im Folgejahr die Aufführungspläne durchkreuzt. Doch nun kann eine der weltgrößten Freilichtbühnen wieder für die Passionsgeschichte genutzt werden. Christian Stückel leitet die Passionsspiele seit 1987, länger als jeder andere Regisseur vor ihm. Viele der 2000 Darsteller aus Oberammergau sind allerdings während der Infektionswelle ausgestiegen, mit direkten Folgen für die Regiearbeit. Christian Stückel.
Es sind 400 Mitwirkende weniger, wir haben letztes Mal, wir haben viele Umbesetzungen. Ich dachte am Anfang, es gibt 3 oder 4 Umbesetzungen. Es hat fast 50 Umbesetzungen gegeben. Also wir haben fast nochmal von vorne loslegen müssen.
Das haben die Laienschauspieler in Oberammergau getan und heute fand endlich die Premiere statt. Die Jesusrolle ist die wichtigste. Wir hören Frédéric Maillet als Jesus hier beim Einzug in Jerusalem.
Der Herr hört eure Schreie, er sieht euer Elend, eure Angst und eure Not. Ich bin gekommen, um euch zu trösten. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Das waren die Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Der Theaterkritiker Christoph Leibold hat sie heute Abend auf der großen Bühne gehört. Herr Leibold, wie kommen denn diese Sätze in die Oberammergauer Passion?
Es ist natürlich interessant, dass Jesus auch einer war, der auf der Seite der Armen stand. Deshalb hat Stücke sozusagen die Seligpreisung der Armen, die ja nicht immer in der Passionsgeschichte drin ist, aber mit reingeholt, um Jesus sozusagen als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit zu zeigen. Er will sozusagen die Vorgeschichte, was führt zu dieser Passion, und drum nimmt er Passagen aus der Bibel, die vorher passiert sind, in dieses Passionsgeschehen mit hinein, damit diese Jesusfigur eben Konturen gewinnt und an Inhalt gewinnt.
Derjenige, der den Jesus spielt, der muss ja körperlich einiges aushalten. Im Vorfeld hieß es, Christian Stückel wolle Jesus zorniger zeigen als in früheren Fassungen. Haben Sie einen wütenden Jesus gesehen?
Das ist auf alle Fälle ein wütender, ein engagierter Jesus, den Frederik Mayer da spielt. Ich habe ja gesagt, Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit. Er ist eben kämpferisch, er wirkt wie angetrieben von einem gerechten Zorn. Er geht mit den hohen Priestern auch sehr hart ins Gericht, die ja auch ganz andere Gewänder, die für den Reichtum stehen. Ausstatter Stefan Hagenayer hat wieder Stoffe in Indien gekauft. Und man sieht da schon Abstufungen. Das Volk trägt einfaches Grau. Jesus und seine Apostel noch viel gröbere Stoffe, die kommen so wirklich vom Land in die Stadt. Und eben doch die hohen Priester, die sich eigentlich eher so um ihr Ansehen und um ihr Aussehen kümmern, als um die Menschen. Und Frederik Mayer hat ja vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren, muss man jetzt sagen, diese Rolle schon mal gespielt. Und ich finde, der hat nochmal an Kontur und an Schärfe gewonnen an diesem Jesus. Was interessant ist, dass diese Jesusfigur jetzt für jemand, der eigentlich bedingungslose Nächstenliebe predigt, ein ganz schönes Aggressionspotenzial hat, zumindest im Verbalen. Kann man jetzt sagen, ist das vielleicht ein Widerspruch, in den sich da die Regie verstrickt mit dieser Deutung? Oder vielleicht macht es auch, würde ich sagen, den Jesus auch so eine Spur weit ambivalent, was ja als Theaterfigur dann durchaus spannend ist.
Die Rolle des Judas ist diejenige, die schauspielerisch sehr viel fordert. In diesem Jahr spielte sie Cengiz Görür. Er ist 22 Jahre alt, Muslim und hat gerade die Aufnahmeprüfung an der Münchner Falkenberg-Schauspielschule geschafft. Ist es ihm denn gelungen, die Zerrissenheit in der Figur des Verräters Judas wirklich zu verkörpern?
Der ist eine echte Entdeckung. Also ich meine, vor 12 Jahren bei der letzten Fassung war der 10, da ist er im Volk mitgelaufen und gleich so eine große tragende Rolle und der hat eine unglaubliche Präsenz. Der spielt diesen Judas als Heißsporn, der leicht entflammbar ist, gerade weil wir auch so einen hitzigen Jesus haben. Dann ist auch dieser Judas sozusagen leichter entzündbar und er ist ein Enttäuschter, weil er erwartet sich eigentlich so, auch wie es hier zugespitzt ist, politischen Umsturz von Jesus. Er denkt, Jesus wird das Volk Israel vom Joch der Römer, von der römischen Besatzung befreien. Und das ist eigentlich der Grund, wieso er Jesus dann ausliefert, verrät. Er erkennt dann später, dass er einen Fehler gemacht hat und dann aber auch diese Verzweiflung, erst dieser Zorn und diese Verzweiflung, das lotet der mit einer ungeheuren Bühnenpräsenz aus und sein Tod, das geht dann wirklich, das rührt einen tief an und er ist eben nicht im Prinzip der Bösewicht, den es braucht für diesen göttlichen Plan, dass es aufgeht, sondern er ist eigentlich ein Betrogener, ein Verlorener.
Die Inszenierung der Passionsgeschichte dauert 5,5 Stunden. Vieles ist erprobt, aber die Realität des Krieges in der Ukraine erzwingt ja geradezu, dass die Gegenwart eingebunden wird. Ist das auch gemacht worden?
Das ist natürlich schwierig und es ist irgendwie doch passiert. Also der Text muss ja irgendwie, da können Sie keine aktuellen Sachen reinmontieren. Das gibt Oberammergau dann doch nicht her, bei allem Willen zu zeitgenössischer Theaterarbeit. Der Text hat so einen biblischen Duktus, die Ausstattung ist historisierend, aber interessant ist eben genau in diesem Aufeinandertreffen zwischen Jesus und Judas. Jesus, der Nächstenliebe, der Feindesliebe predigt, der Pazifismus predigt und Judas, der sagt, wir müssen uns wehren gegen die Römer. Wenn das so aufeinander prallt, dann müssen sie das gar nicht irgendwie explizit mitthematisieren. Wer Ohren hat, der hört dann und interpretiert da eigentlich rein, dass wir, was wir diskutiert haben, Waffen liefern an die Ukraine, dass sie sich wehren kann oder nicht. Pazifismus oder Wehrhaftigkeit. Also das ist eins zu eins, diese Diskussion, die Judas und Jesus führen, das denkt man automatisch mit, ohne dass man da jetzt mit aktuellem Text eingreifen müsste.
Und da bleibt die Leitung weg, aber wir sind eigentlich auch so gut wie ans Ende unseres Gespräches gekommen, haben alles Wesentliche gehört über diese Aufführung. Bis Oktober wird die Passionsgeschichte in Oberammergau noch 102 Male aufgeführt und die über 400 Zuschauer haben ein Dach über dem Kopf gehabt. Die Laiendarsteller spielen unter freiem Himmel. Christoph Leibold hat für uns von der Premiere berichtet. Und wir bleiben in Bayern. Die Münchner Kammerspiele haben sich sehr beeilt, die Rechte an der Uraufführung der gesammelten Tagebücher des Dramatikers Wolfram Lotz zu erwerben. 2017 war Lotz mit Partnerin und kleinen Kindern in ein Dorf im Elsass gezogen. Ein Jahr lang hat er alles aufgeschrieben, was ihm wichtig erschien. Und dann hat er rund 3000 Seiten mutwillig gelöscht auf dem Computer. Ein Drittel wurde doch noch gerettet, ging in Druck und konnte für die Bühne genutzt werden. Von Falk Richter. Heilige Schrift 1. Dieser Titel steht auf dem Buch und genauso heißt der Theaterabend. Michael Lages war in der Therese-Giese-Halle der Kammerspiele. In der Ankündigung der Premiere stand, dass der Regisseur eine immersive Installation schaffen wollte. Wie sieht denn die Halle aus und wie wird man in den Alltag des Wolfram Lotz hineingezogen?
Also mit dem Begriff immersiv habe ich ja immer starke Schwierigkeiten, weil das wird immer behauptet und ganz, ganz selten realisiert. Immersiv wäre, wenn wir quasi mitspielen würden. Das tun wir eigentlich nicht wirklich. Wir sind Teil einer Installation in drei Teilen. Der erste findet im Foyer statt. Wir kriegen Kopfhörer auf die Ohren und ein Handy in die Hand gedrückt, also ein spezielles Empfangshandy für die Vorstellung. Und darauf gibt es erstmal 12 Minuten Hörspiel. In diesen 12 Minuten ist im Grunde schon mal ein bisschen sozusagen die Grundkonstellation erklärt, dass also Wolfram Lotz ein Jahr lang in einem kleinen französischen Dorf lebt und sich vorgenommen hat, immer zu schreiben. Also immer zu morgens, immer zu abends, gern auch zwischendurch. Und natürlich gibt es dafür inzwischen ja ein bisschen Vorbilder, den Norweger Karl-Ove Knausgård, der immer mal wieder bemüht wird, wenn es um dieses Selbstschreiben, dieses Ich-Schreiben geht. Und auch Peter Handke hatte ja mal dieses Mein Jahr in der Niemandsbucht, heißt es, glaube ich. Und da nimmt der Wolfram Lotz in diesem kleinen Hörspiel zu Beginn die Kollegen schon sehr, sehr deutlich aufs Korn.
Bin jetzt kurz mal beim Handke Rhein-Lektüren vor dem Mittagessen? Das Gewicht der Welt.
Ein Journal.
Ein Journal. Au! So geht's gleich los. Für dieses Schreiben hier einfach alles nehmen und klauen. Jedes Mittel, jeden Sound, alles, was brauchbar ist. Brinkmann, die Warhol-Tagebücher, Christa Wolf, Götz, Handke, Eichinger, Frisch, egal.
Klingt eigentlich so, Michael Lages, als wäre die Auseinandersetzung mit dem Schreiben, mit dem Autorsein ein zentraler Punkt in dieser Installation oder in dem Hörspiel, das eingangs geboten wird.
Das ist tendenziell den ganzen Abend über das zentrale Motiv. Es ist die Frage, was nehme ich wahr als Schriftsteller, was nehme ich wahr, wenn ich lese, was nehme ich wahr, wenn ich gucke. Also er ist in diesem Dorf zu Hause, er nimmt alles Mögliche wahr, auch seine eigene Familie. Die Kinder heißen O und E, eventuell Otto und Emil, und spielen unter anderem mit Lego-Bausteinen. Das kommt in der Installation dann irgendwann auch mal tatsächlich vor. Und wir gehen zu Beginn nach diesem Hörspiel, nachdem wir da ein bisschen dumm rumgesessen haben, gehen wir in verschiedene Räume hinein und dort werden wir von Schauspielern empfangen, die vielleicht ein bisschen auch mit uns spielen. Und das ist dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen immersiv. Aber vor allen Dingen rezitieren sie und zitieren sie Geschichten aus diesem riesigen Konvolut. Er hat ja mehrere hundert Seiten letztlich abgeliefert, die sind überhaupt nicht aufführbar natürlich, aber sie sind zitierbar und das findet in insgesamt 5 verschiedenen Räumen statt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Mal sitzen wir dabei, wenn 2 Schauspieler und eine Schauspielerin sich unterhalten. Mal kriegen wir auch eine VR-Brille auf den Kopf gesetzt und begeben uns sozusagen optisch in den Wald. Mal werden literarische Zitate gesammelt, also von Douglas Adams und dem Anhalter ins All bis zu Heiner Müller. Dieser Wolfram Lotz ist wahnsinnig belesen. Er hat wahnsinnig viel Interesse an vielen Dingen, die andere Leute schon gemacht haben. Er hat aber zu fast allen, ich glaube eigentlich zu wirklich allen, ein extrem distanziertes Verhältnis. Sein Lieblingsfeind ist, glaube ich, Moritz Rinke. Der kommt relativ häufig vor und wird eigentlich immer beschimpft. Und diese Selbstfindung als Autor in einer Familie, aber eben in der Fremde, die ist das zentrale Motiv, was ihn die ganze Zeit vorantreibt. Das ist vollkommen unzusammenhängend. Also, wie hieß das mal bei Hans-Dieter Hüsch? Unzusammenhängende Zusammenhänge zusammenzuhängen. Also, das ist der Abend sozusagen in der Reinkultur. Und das macht manchmal viel Spaß. Das ist manchmal ziemlich langweilig. Es ist aber vor allen Dingen immer präsent. Also, der Autor ist in seinem Werk, in seiner Erfindung des Augenblicks extrem präsent.
Heilige Schrift, so hat er sein Tagebuch genannt, weil es für ihn heilig ist? Oder gibt es irgendeinen Bezug zur Religion?
Ich habe keinen gefunden. Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass dem Autor, der die Chance hat, dieses wirklich jetzt sehr ungewöhnliche Projekt realisieren zu können, dass dem das eigene Schreiben, das eigene sich vergewissern, wie man so denkt oder wie er so vor sich hin denkt und vor sich hin empfindet, dass ihm das tatsächlich als Autor heilig ist. Man könnte ein bisschen rumwitzeln und sagen, es ist nicht nur eine heilige Schrift, es ist auch eine eilige Schrift, weil er sozusagen wirklich unentwegt die Themen wechselt und wir bei seinen alter Egos an den Tischen sitzen und wirklich von Minute zu Minute immer wieder was anderes erzählt bekommen. Das ist in diesen 5 Räumen und danach geht es wirklich in den Wald. Wald ist für ihn vielleicht dann tatsächlich sowas wie ein heiliger Ort. Und da werden dann die 8 Schauspielerinnen und Schauspieler tatsächlich auch aktiv und haben tatsächlich auch szenisch was zu liefern. Das ist dann ein bisschen ulkig, vielleicht sogar ein bisschen albern, weil sie dann unentwegt von Frank-Walter Steinmeier erzählen, der ja mit großer Regelmäßigkeit Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Auslandsreisen mitnimmt. Und die werden quasi so von Lotz herbeizitiert. Das ist ein bisschen ulkig, weil natürlich immer Steinmeier in einer Maske, die wirklich so aussieht wie Steinmeier, auf der Bühne im Zentrum steht und diese merkwürdig verschrobenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller so um ihn rumschweben. Da wird es ein bisschen ulkig und geht weg von diesem zweiten Teil, wo es wirklich sehr intensiv ums Ich des Autors geht in einer Welt, die ihm fremd ist und die ihm langsam aber sicher bekannt wird.
Heilige Schrift 1, so heißt das Buch und so heißt die Installation, die Falk Richter an den Münchner Kammerspielen geschaffen hat. Michael Lages hat sich für Fazit die Uraufführung angeschaut. Besten Dank. Und noch diese kleine Meldung, es läuft wirklich gut für Wolfram Lotz. Ende Mai erhält er den Jürgen Bansemer und Ute Nissen Dramatikerpreis 2022.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Bettina Ritter.
Ein Film über den Krieg in der Ostukraine hat den Hauptpreis des renommierten Dogfests in München gewonnen. Für den Dokumentarfilm Trenches habe der französische Regisseur Lou Bureau ukrainische Soldaten und Soldatinnen in der Region Donbass beim Kampf gegen von Russland unterstützte Separatisten begleitet, teilte das Filmfestival mit. Er zeige, wie diese zwischen Explosionen und feindlichen Angriffen versuchten, einen halbwegs normalen Alltag zu führen. Der Hauptpreis des Festivals ist nach Angaben der Veranstalter mit 10.000 Euro dotiert. Das deutsche Musiklabel BMG und Warner Music aus den USA sind offenbar am Kauf der Rechte am Gesamtwerk der britischen Rockband Pink Floyd interessiert. Das berichtet die Financial Times. Demnach könnte der Verkauf einen Wert von mehr als 500 Millionen Dollar erreichen und eventuell sogar die bisherige Rekordsumme von 550 Millionen Dollar überschreiten, die Sony Music im vergangenen Jahr für das Gesamtwerk von US-Sänger Bruce Springsteen bezahlt hat. In den vergangenen Jahren wurden immer häufiger die Musikrechte am Gesamtwerk von Musikstars verkauft. Pink Floyd zählt zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Laut der Website bestsellingalbums.org hat sie weltweit über 250 Millionen Tonträger verkauft. Der 90 Jahre alte Künstler Jürgen Böttcher alias Strawalde wird morgen in Reutlingen mit dem Jörg-Rathke-Preis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde von den Künstlern Hab Grieshaber und Rolf Schimanski ins Leben gerufen. Alle 4 Jahre wird ein Lebenswerk gewürdigt. Der in Sachsen geborene Böttcher gilt als einer der bekanntesten Maler und Dokumentarfilmer der DDR. Sein Pseudonym Strawalde hatte der 90-Jährige sich nach dem Namen eines Ortes seiner Kindheit zugelegt. Einige seiner Filme waren in der DDR mit einem Sendeverbot belegt worden.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Fake News, das sind Falschmeldungen, erfundene Nachrichten und Geschichten. Sie täuschen und manipulieren in Wortbild und Klang Fakten. Sie verzerren die Wahrheit, die aber auch mehr als ein Gesicht haben kann. Die Mehrheit der Deutschen fürchtet Fake News, weil auf der Hand liegt, dass gezielte Desinformation die Demokratie bedroht. In Dresden geht man das Thema nun an. Es gibt dort ab Sonntag für die Zeit einer Ausstellung ein Amt für die ganze Wahrheit. Eingerichtet hat es sich im Deutschen Hygienemuseum. Alexander Moritz, unser Landeskorrespondent in Sachsen, hat dem Amt vorab einen Besuch abgestattet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie betritt man dieses Amt und wie sieht es von innen aus?
Das sieht innen ganz gelb aus. So sind die Amtsflure, die man betritt, gestrichen. Etwas bedrückend, Amtsstuben eben. Man soll überall seinen Besucherausweis abstempeln, aber auch sehr humorvoll ist diese Ausstellung im Amt für die ganze Wahrheit, in der man als Besucher eben mitarbeiten soll, als Anwärter quasi. Direkt hinter der Pforte begrüßt uns Hans Wahr, der Amtsleiter, gespielt von dem Schauspieler Martin Wuttke, und unterzieht die Besucher einer Befragung als allererstes.
Indem Sie uns helfen, die Lügen zu erkunden, einzuschätzen und zu bewerten, erhalten wir als Behörde ein Bild davon, was wir in unserer Gesellschaft für wahr halten und wie wir mit den Lügen heute und morgen umgehen wollen. Möchten Sie immer die Wahrheit wissen, auch wenn sie vielleicht wehtut? Oder gibt es Wahrheiten, die Sie vielleicht lieber nicht erfahren und sich gewünscht hätten, angelogen zu werden? Diejenigen, die in jedem Fall die Wahrheit wissen wollen, bleiben oder gehen, in Sektor A, die anderen in Sektor B.
Das ist Teil der Ausstellung, Entscheidungen treffen, auch sehen, wie die anderen im Raum sich entscheiden. Man kann in die Amtsstuben ziehen, der Abteilung, die da heißen, Abteilung für strategische Täuschung, Kommission für Glaubwürdigkeit und etwa zur zentralen Lügenanlauf- und Annahmestelle gehen. Hier stapeln sich im Posteingang in Pakete verpackte Lügen. Die nimmt man sich dann, scannt sie auf einem Bearbeitungstisch ein, sieht dann die Lügengeschichte und muss dann entscheiden und einteilen, wie schwerwiegend ist die Lüge. Ist sie lustig, ist sie nötig, ist sie ausnahmsweise erlaubt oder ist sie sogar tödlich? Wahrheit ist nicht nur das, was ist, sondern eben auch das, was von vielen als wahr angenommen wird. Und eine notwendige Lüge ist dann notwendig, wenn viele sagen, sie ist notwendig. Das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter steckt. Deswegen auch dieser Ort des Amtes, wo ja Normen vorgegeben werden. Das ist das philosophische Fundament dieser Ausstellung, die im Übrigen wenig auf Objekten basiert. Also gezeigte Exponate gibt es auch. Das sind zum Beispiel Implantate, gefälschte Fußballtrikots, ein Lügendetektor. Aber vor allen Dingen basiert die auf Interaktion. Man soll also Aufgaben lösen, Spiele spielen. Man kann eigene Lügen aufschreiben und in eine Box dem Museum anvertrauen. Das Ganze ist sehr spielerisch, läuft wenig über direkte Wissensvermittlung, sondern eher nach dem Prinzip Verstehen durch Tun.
Das ist ja schön, wenn die Ausstellung auch etwas Unterhaltsames hat, aber bietet sie auch mehr als das, also Substanzielles zum Spannungsverhältnis von Lüge und Wahrheit?
Das ist sicher sehr unterschiedlich. Ich glaube aber schon, dass sie zum Nachdenken anregen kann. Das ist jedenfalls das, was Kurator Daniel Turadellis möchte und hofft. Er lädt ein zu einer philosophischen Auseinandersetzung, dem Nachdenken darüber, was Wahrheit und Lüge überhaupt ist und dass es eben nicht immer so ganz klar abzugrenzen ist. Das gilt zum Beispiel für Notlügen, Höflichkeitslügen, wie sowas wie schön sie zu sehen. Da würde man ja vielleicht sagen, naja, das stimmt zwar nicht immer, aber trotzdem ist das Teil unseres Alltags und das ist eben auch nichts Schlechtes. Und selbst im politischen Raum in der Gesellschaft sind Lügen nicht per se verboten und schlecht, argumentiert der Ausstellungsmacher.
Naja, man könnte sagen, die Lüge ist die Bedingung für Demokratie, weil nur beim Lügen ist man wirklich frei. Die Wahrheit ist ja das, wenn man sie mal hat, dann bindet sie einen. Da gibt es keinen Freiheitsraum mehr gegenüber. Gleichzeitig basiert Demokratie auf Vertrauen. Und die Lüge ist genau das, was Vertrauen unterwandert. Und deshalb ist die Lüge durch und durch widersprüchlich, weil man sie einerseits braucht, aber andererseits, wenn sie zu groß wird, wenn sie Überhand nimmt, die uns den Boden unter den Füßen wegzieht.
Und genau diese Gefahr, diese Befürchtung war der Auslöser für die Ausstellung, ursprünglich konzipiert nach der Wahl von Donald Trump, dem großen Twitter-Lügner. Zuerst für das Stapferhaus in der Schweiz und jetzt eben geringfügig modifiziert für das Hygienemuseum in Dresden. Dort ist sie immer noch aktuell angesichts von Querdenken-Demonstrationen und ganz aktuell natürlich den Propagandalügen im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine.
Im Privaten zu lügen ist das eine, die öffentliche Lüge wie klar schwerer. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die Mehrheit in unserem Land sich vor gezielt gestreuten Falschmeldungen fürchtet. In Deutschland ist trotzdem das Vertrauen in die Medien, Studien zufolge, in den vergangenen Jahren eher gestiegen, trotz all dieser Verunsicherung über Fake News und die pauschale Diffamierung der Medien als Lügenpresse. Wie passt das zusammen und wie wird das in der Ausstellung aufgegriffen?
Das passt so zusammen, dass es möglicherweise dann doch ein wachsendes Bewusstsein dafür gibt, wie man eben falsche von vertrauenswürdigen Nachrichten unterscheiden kann. Das Stichwort lautet da ja Medienbildung. Das hat mich in der Ausstellung tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das erst sehr weit hinten kommt. Die Dienststelle für Wahrheitssicherung, da geht es dann explizit darum, auch spielerisch echte von falschen Meldungen zu unterscheiden. Also zum Beispiel sich darüber Gedanken zu machen, ob Schlagzeilen wie massenweise Pflegekräfte, die sich arbeitslos melden, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, ob das überhaupt stimmt. Da hat man dann so ein paar Werkzeuge auf so einem interaktiven Tisch, um das zu überprüfen. Man muss aber am Ende auch sehr viel raten. Also das hätte ich in der Ausstellung mir etwas ausführlicher erwartet. Das Ganze wird aber kompensiert durch das umfassende Veranstaltungsprogramm, das jetzt über das ganze Jahr läuft im Deutschen Hygienemuseum. Da gibt es Diskussionen, wie zum Beispiel am Dienstag mit JournalistInnen und ForscherInnen zur Renaissance von Fake News. Am 31. Mai ist dort Tom Kummer zu Gast, der ja als Journalist berühmt geworden ist für seine Hollywood-Stars, die er interviewt hat, wo dann allerdings rausgekommen ist, das Ganze war komplett erfunden. Wird diskutiert, ob das nicht auch eine Form von Kunst ist. Dazu gibt es Führungen, zum Beispiel in der Nachrichtenredaktion der Sächsischen Zeitung hier in Dresden und Angebote für Schulklassen.
Haben Sie denn, Alexander Moritz, alles geglaubt, was Sie in der Ausstellung zu sehen bekommen haben?
Alles habe ich nicht geglaubt. Ich habe den Kurator gefragt, wie viele Lügen er versteckt hat in der Ausstellung. Er wollte es mir nicht sagen, aber ein paar sind dann doch augenfällig. Manche Türen zu Abteilungen sind geschlossen, angeblich wegen eines Wasserschadens. Der Aufzug zur Bielefeld-Abteilung im Obergeschoss, dem Dopinglabor und dem Dachpool mit dem kostenlosen Buffet, was da angepriesen wird, der funktioniert einfach nicht. Das ist schon sehr merkwürdig. Unterm Strich eine wunderbare, humorvolle, auch lehrreiche Ausstellung. Wenn Sie in Dresden sind, dann schauen Sie vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall ganz ungelogen.
Im Deutschen Hygienemuseum Dresden öffnet an diesem Wochenende das temporär eingerichtete Amt für die ganze Wahrheit. Alexander Moritz hat angemessen kritisch reagiert, darauf hat es für uns besucht. Dafür Dankeschön.
Sehr gerne.
Es kann im Vorfeld und danach noch so viel gelästert werden über den Eurovision Song Contest, über lokale Berühmtheiten, die mit effektvollen Bühnenshows auf international machen, musikalisch aber eben doch meist zu gefällig daherkommen, um auf dem globalen Musikmarkt wahrgenommen zu werden. Wenn der Wettbewerb dann läuft und er dauert Stunden, dann wird massenhaft zugeschaut. MusikerInnen aus 25 Ländern haben heute beim 66. Europäischen Song-Wettbewerb in Turin ihren Auftritt. Die Journalistin Jenny Zilker hat sich alles angehört bis jetzt. Guten Abend.
Guten Abend, ich bin auch dabei auch.
Wie fanden Sie denn bisher, was da auf der Bühne geboten wurde?
Das war kein ESC wie immer, das kann ja auch nicht sein, denn die Welt hat sich massiv verändert, das wissen wir ja. Und was auf jeden Fall schon im Vorfeld auch klar wurde, dass trotz der rauf und runter gebeteten Mantras der VeranstalterInnen, das sei ein unpolitischer Wettbewerb, dass das einfach nicht die Wahrheit ist. Es gab ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Probleme, wenn Länder angeblich zu politische Songs ins Rennen schickten. Aber das passierte natürlich trotzdem, weil Menschen ja schon qua Herkunft politisch sind oder eben politisch verstanden werden oder eben durch Dinge wie Gender, Identität oder sexuelle Ausrichtung politisch, also politisiert werden, freiwillig oder unfreiwillig. Das ist ja immerhin auch noch das größte queere internationale Fest, das es gibt. Und trotz dieses Aufrufs zur unpolitischen Kunst ist eben allen klar, dass hier Europa und Australien nicht nur um den besten Song kämpfen, sondern eben auch eine Botschaft des Friedens vermitteln. Und dass Russland im Vorfeld ausgeladen wurde, gehört natürlich dazu. Dann haben auch viele den ukrainischen Beitrag, das heißt Kalusch Orchester mit so einem ganz schönen Rap-Folklore-Traditionsmix, viele Chancen eingeräumt. Andere waren auch wieder sauer wegen angeblich Wettbewerbsverzerrung. Ja, und beim Live-Vortrag dieses Orchesters gab es dann auch tatsächlich danach eine der ganz wenigen kurzen, konkreten Künstlerkommentare politisch live auf der Bühne. Die haben nämlich auch ganz deutlich gesagt, helft uns. Da können wir ja mal kurz reinhören.
Das Paralympica in Turin.
Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.
Genau, wir haben die Flöte gehört und danach eben diesen Appell und zur Hilfe von den Musikern.
Wie war denn überhaupt die Stimmung nach den Auftritten? Es wird doch auch oft eingeblendet, dass man Sänger, Sängerinnen sieht. Tänzer sind auch dabei gewesen und Musiker natürlich.
Jede Menge. Also ansonsten war es natürlich die typische große Show. Also Pathos ist ja neben der Musik sozusagen das Grundgerüst dieser Veranstaltung. Und das meine ich nicht despektierlich. Also ich mag das schon. Und dieser Jahrgang war auf jeden Fall der Männertränenreichste, den ich je gesehen habe. Also Maskulinität hatte bei der Performance da ganz nah am Wasser gebaut. Es gab sehr viele Männertränen. Ansonsten nachgespielte Wetterphänomene wie Blitz und Donner und Regen und Feuerbälle und pro-freie und bauchfreie Tänzerinnen, irren Choreos und Paillettenexplosionen einerseits und andererseits dann eben so einsam ins Mikro singende Menschen mit traditionellen aserbaidschanischen Wickelstiefeln und eben viel queeres Begehren, unmögliche Outfits und ganz viel Feierlaune auf der anderen Seite, simple Appelle an tiefe Gefühle. Also ich fand es auch wieder ganz schön. Es gab eine schwule Selbstfindungshymne aus Australien. Die Balladen fand ich in diesem Jahr eh ganz stark. Und ansonsten musikalisch wieder Rap, Pop und Folklore und eben so Party. Also so ein bisschen so ein Mischmasch, bei dem eigentlich jeder mitmachen darf und ja auch soll. Darum geht's ja.
Also schon die große Show, die auch typisch ist für den ESC.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Politische, vielleicht kommt es jetzt noch, wenn die Punkte eingefahren werden, aber bislang war es eher, die Show hat sich bemüht, nicht politisch zu sein, aber wir sind eben nicht unpolitisch, ne? Also so kann man es vielleicht sagen.
Dem deutschen Beitrag wurde ja im Vorfeld der letzte Platz prophezeit. Wie hat sich denn Malik Harris, der für Deutschland auftritt, auf der Bühne gemacht?
Ja, Malik Harris aus Oberbayern, der hat das auf der Bühne eigentlich sehr schön gemacht. Also der Song ist nicht raffiniert geschrieben, aber der hat ihn durchaus mit Werfe vorgetragen, hat auch alles handgemacht. Also hat sich so ein kleines Studio auf der Bühne aufgebaut und dann so getan, dass er jedes Instrument da selber noch einspielt. Der hat es mit so einer ganz schlaksigen und ganz coolen Hipster-Art dargeboten. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Also ich glaube, das wird nicht so eine große Chance haben gegen die ganzen Strassfransen und Diamantenmasken und Federboas. Es geht ja, wie gesagt, um große Gesten. Da kann so eine angebliche oder so eine ausgestellte Bescheidenheit hat wahrscheinlich nur im Zweifelsfall Punkten. Ich denke mal eher, das wird was anderes, wird da vorne sein, aber ich fand seinen Beitrag überhaupt nicht schlecht.
Und die Abstimmung hat gerade begonnen, ja? Mhm.
Genau, die geht jetzt gerade los. Also man hat noch keine Punkte, aber alle sitzen da schon irgendwie auf dem Zahnfleisch. Man kann sozusagen noch mitvoten, wenn man das jetzt hört. Ich glaube, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass diese australische Ballade oder auch eine italienische Ballade, gab es auch sehr schön von zwei Männern, dass die Chancen haben. Es gab auch so eine Gruppe von Gute Laune, Moldawien mit so einem Folklore-Rock'n'Roll-Song. Der hat vielen gefallen. Der englische Beitrag vielen gefallen. Ich glaube schon, dass die Ukraine tatsächlich auch eine große Chance hat, weil ganz unabhängig von der schrecklichen Kriegstragödie in diesem Land, der ukrainische Song hatte schon vorher viele Fürsprecher und Fans, der ist schon eine Weile draußen, wird von den Buchmachern und Buchmacherinnen schon als sehr, sehr gut evaluiert und man darf auch Dinge wie Politik und kulturelle Qualität nicht gegeneinander aufwiegen, ne? Aber es ist eben auch Quatsch zu sagen, dass wir nicht alle in unserer globalen Welt von den politischen Geschehnissen beeinflusst werden. Wie gesagt, wenn die Ukrainer gewinnen, dann wäre das gerecht. Es wäre ja auch falsch, aus angeblichen Gerechtigkeitsgründen jetzt gegen sie zu sein.
Oder
gegen sie
in zu einer Stunde dürfte es das Ergebnis geben. Jenny Silka verfolgt die Abstimmung weiter am Fernsehen. Wir müssen jetzt einen Punkt setzen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
Danke.
Und möchte nun aber wissen, wie Ulrike Timm einordnet, was in dieser Woche in den großen Feuilletons zu lesen war.
Warum Putin in Russland so populär ist, das erklärt uns die Schriftstellerin Alissa Ganijewa in der Frankfurter Allgemeinen. Sie spricht von einer Anbetung der Stärke, woraus folgt, Putin ist nicht der Herrscher Russlands, weil er so beliebt ist, sondern genau umgekehrt. Er ist so beliebt, weil er der Herrscher ist. Überlegenheit und nationale Größe, diese Droge, die Putin aus irgendwelchen schambesetzten Winkeln des postsowjetischen Bewusstseins hervorgeholt, legalisiert und zur Ideologie des Landes gemacht hat, hat nicht nur die Putinisten vergiftet, sondern einen großen Teil der Bevölkerung. Ganijewa spricht von einer quasi gelenkten Schizophrenie, die ihren Widerhall bis in die Sprache findet. Mittlerweile, so hat sie beobachtet, gibt es Ansätze, die die wachsende Anzahl von unpersönlichen Formulierungen in der russischen Sprache als Hinweis auf den russländischen Fatalismus und Determinismus interpretieren. Statt »Der Regen hat den Weg ausgewaschen« wird immer häufiger gesagt »Der Weg wurde ausgewaschen«. Der Verursacher verschwindet, die Verantwortung wird aufgehoben. Um Sprache geht es natürlich auch beim Schriftstellerverband PEN und damit eine ganz scharfe Wendung hin zu großem Theater. Toll turbulent ging es dazu und der Tagung in Gotha verdanken wir zumindest das Wort der Woche Bratwurstigkeit. Denis Yücel, eigentlich noch ziemlich neuer Präsident des PEN, trat zurück, weil er mit der Bratwurstigkeit dort nichts mehr zu tun haben wolle. Zuvor war ein Antrag auf Yücels Abberufung mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. Man könnte natürlich auch sagen, dass hier eine beleidigte Bratwurst auf Bratwurstigkeit in einer Bratwurstbude traf, schreibt Gerrit Bartels im Tagesspiegel. Frei nach Tucholskys Bonmot, die Seele des Vereins sei der Knatsch, bot der sonst doch eher verschnarchte Penn, großes Diskurstheater oder peinliche Schmierenkomödie, je nach Blickwinkel. Yücels Führungsstil und seine Umgangsformen wurden gerügt, er sei doch nur von einem Mitleidseffekt für die in türkischer Haft erlittene Unbill ins Amt getragen worden. Harte Bandagen also, aber genauso viel Klein-Klein und Vereinsmeierei. Wohl nicht nur der Tagesspiegel fragt sich, wie Denis Yücel vergangenes Jahr überhaupt mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt werden konnte. Tatsächlich könnte man ihn, der ein Jahr lang wegen angeblicher Terrorpropaganda in einem türkischen Gefängnis saß, als den authentischsten PEN-Präsidenten seit langem bezeichnen, meint Gerrit Bartels. Und sicher dürfte der Mehrzahl der PEN-Mitglieder bewusst gewesen sein, dass sie mit ihm keinen diplomatischen Funktionsträger an ihre Spitze gewählt hatte, sondern einen Journalisten und Sachbuchautor, der eben kein Blatt vor den Mund nimmt. Von diesem vergifteten Spektakel wird sich der Verein so schnell nicht erholen, mutmaßt Marc Reichwein in der Welt und meint, die Bratwurstbude Penn habe sich selbst zerlegt. Die Scherben aufkehren soll jetzt Josef Haslinger als Übergangspräsident. 10 Jahre lang gab es Geraune und Gerüchte über eine Fortsetzung von Uwe Tellkamps gefeiertem Roman Der Turm. Jetzt wird das neue Buch Der Schlaf in den Uhren von den Rezensenten aufwendig zerlegt. 2 Seiten in der Süddeutschen Zeitung, eine in der Zeit für Autor und ein Buch, das die Süddeutsche konfus findet, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung aufgepumpt, überbordend und unerträglich, der Spiegel schlicht unlesbar. Es ist wohl kaum möglich, das Buch nicht vor dem Hintergrund der Querelen um den Autor zu lesen. Tellkamp fiel mit kruden Äußerungen zu Meinungsfreiheit, Flüchtlingen und Sozialsystemen auf. Bei einer Podiumsdiskussion 2018 stritt er sich mit dem ebenfalls aus Dresden stammenden Dichter Durst Grünbein und redete sich um Kopf und Kragen. Adam Soboczynski von der Zeit hat sich erkennbar bemüht, wirklich den 900-Seiten-Wälzer zu lesen. Er sieht den begnadeten Erzähler Tellkamp immer wieder durchblitzen und ist traurig darüber, dass hier ein Text vor allem zur Illustration von Thesen herabgewürdigt werde. Die funkelnden Passagen würden eingerahmt von der Karikatur einer Verschwörungstheorie, was sie schonungslos entwehrte. Fazit: Wer das Buch nach 50 Seiten weiterliest, ist tapfer. Wer es nach 200 noch in der Hand hält, ist verrückt. Wer 900 Seiten davon liest, ist vermutlich ein Rezensent. Wer in Oberammergau lebt, ist vermutlich Schauspieler. Nur wer dort geboren wurde oder seit 20 Jahren lebt, darf bei den Passionsfestspielen mitmachen, die auf ein Gelübde von 1634 zurückgehen. Die Hälfte aller Dorfbewohner, mehr als 2500 Leute, sind diesmal dabei. Kinder, Eltern, Großeltern, der Pfarrer, ein Esel, dazu Schafe, Ziegen, Pferde, Hühner, Tauben und sogar 2 Kamele sind im Einsatz. Für Unterammergauer muss das alles eigentlich ziemlich kränkend sein. Der neue Judas jobbt als Pizzabote, Jesus studiert Raumfahrt und teilte dem Tagesspiegel kürzlich mit, dass man fürs Hängen am Kreuz eine gute Grundfitness braucht. Was sagt uns die Passion heute, fragt die Zeit und beobachtet. Manche Besucher aus dem amerikanischen Bible-Belt bewegen sich durch Oberammergau, als wäre es eine Filiale Jerusalems. Und in den Geschäften kaufen sie die örtliche Kunst, als sei die aus dem Holz Golgathas geschnitzt. Der Spiegel rechnet vor, dass 2010 beim letzten Passionsspiel beide Kirchen in Deutschland zusammen noch rund 6 Millionen Mitglieder mehr hatten. Gleich neben Oberammergau liegt Ettal, wo Internatsschüler der Benediktiner jahrelang misshandelt oder missbraucht worden sind. Die Kirche und Oberammergau muss man mittlerweile trennen, sagt Regisseur Christian Stückel im Spiegel. Bei der Kirche habe ich fast keine Hoffnung mehr. Aber vielleicht muss das erstmal kaputt gehen, damit sich etwas Neues aufbaut.
Eine verbreitete Einstellung, die Ulrike Timm in ihrer Presseschau zitiert hat. Ich bin Sigurd Brinkmann und verabschiede mich. Bis morgen.